So, wir haben gerade gelesen in dem Psalm, das war 27, selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, sagt David, habe ich keine Angst. Früher habe ich immer gedacht, David, du bist ja ein toller Gedichteschreiber oder Liederschreiber und du denkst dir wunderbare Metaphern und Vergleiche aus. Aber mittlerweile weiß ich, dass David das todernst meint. Und dass David das genauso meint, wie das da steht. David meint tatsächlich, er hat keine Angst vor einer ganzen Armee. So, das ist entweder total verrückt oder absolut übernatürlich, weil das ist nicht normal. Ja. Und ich bin dazu übergegangen, solche Verse absolut wörtlich zu nehmen. Selbst wenn ein Herr sich gegen mich lagert. Und David ist einer der Menschen in der Bibel, die wahrscheinlich von wenigen absolut die Furcht überwunden hatten. Selbst andere Männer Gottes, wie zum Beispiel große Männer Gottes, die Anerkennung bei Gott gefunden haben, wie zum Beispiel Elia, die hatten mit Angst zu kämpfen, trotz all den großen Siegen, die sie errungen haben. David, einer der wenigen, die absolut keine Angst gehabt haben. Ein Vers dazu, 1. Samuel 17, da steht, David geht zu der Schlacht, wo die Philister stehen und das ganze Heer Israels hat Angst vor Goliath. Und als Goliath da vor David steht und ihn verspottet, sehen wir, dass David ihm antwortet und in dem, was David sagt, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild, ich komme zu dir im Namen des lebendigen Gottes und ich werde dir jetzt den Kopf abschlagen und den Vögeln zum Essen geben. So. Und wir sehen, David hat überhaupt keine Angst, zumindest von seinen Worten her. Und dann lesen wir in Vers 48, 1. Samuel 17, 48, und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte. Für Goliath war das ziemlich peinlich, dass so ein kleiner Junge jetzt ihm dagegen tritt. Und er wollte ihn wahrscheinlich schnellstmöglich beseitigen. Goliath macht den ersten Schritt und greift ihn an, kommt. Da eilte David ihm und lief der Schlachtreihe entgegen. David hat nicht nur ein großes Mundwerk gehabt an dieser Stelle, er hat tatsächlich absolut keine Angst gehabt und ist dem Philister entgegengerannt. Ich vermute, wenn David auch nur ein bisschen Furcht in sich gehabt hätte, dann wäre er nicht ihm entgegengerannt. Vielleicht hätte er sich den nächsten Baum gesucht, von dem er aus gut zielen konnte mit seiner Schleuder oder irgendwelche Taktiken, aber wir lesen nichts davon. David war absolut ohne Angst und rannte ihm entgegen. Das ist nicht normal für uns Menschen, für einen Menschen. Vielleicht sage ich später noch ein paar mehr Sachen über David. David hatte ein Hauptgeheimnis, was ich glaube, was ihm geholfen hat, die Furcht loszuwerden. Aber zuerst, heute möchte ich einfach den Schwerpunkt, ich habe letztes Mal allerhand schlimme Sachen erzählt, die passieren, wenn wir Furcht haben. Und die Liste ließ sich noch fortsetzen. Ich habe ja nur zwei Bibeltexte letztes Mal behandelt. Wir werden heute nebenbei in den Versen, die ich gleich lese, stehen wieder Sachen, die passieren, wenn man Furcht hat. Wenn man sich das mal alles aufschreibt, was passiert, wenn wir uns von der Furcht beherrschen lassen, das ist nicht lustig und sehr ernst. Aber ich möchte heute vor allem darüber sprechen, wie man frei wird von Furcht. Und ich kann gleich sagen, solange man Furcht nicht als so sieht, wie Gott es sieht, als etwas Schlimmes und als etwas, was man nicht haben sollte, kann man das mit dem Freiwerden vergessen. Solange man die Furcht akzeptiert oder liebt oder irgendwie sich damit abfindet, wird man nicht frei werden. Zumindest habe ich das noch nicht erlebt, dass jemand dann die Furcht losgeworden ist. Was ist Furcht? Wir müssen wissen, was Furcht ist. Und meistens, wenn ich die Leute so frage, was ist Furcht, dann kommen so Sachen, ja, das sind Gedanken oder Gefühle. Und das ist nicht die ganze Wahrheit. Furcht, wir nehmen die Furcht wahr als ein Gedanke, der zu uns kommt. Was wäre, wenn das und das jetzt passiert? Oder diese Gedanken sind meistens im Konjunktiv. was wäre wenn? Oder wir nehmen Furcht als ein Gefühl wahr. Das hat auch jeder schon mal erlebt. Wir nehmen sogar Furcht körperlich wahr, wenn wir Lampenfieber haben oder anfangen zu schwitzen in schwierigen Situationen. Unser Körper reagiert auf Furcht. Es gibt einige Wissenschaftler, auch nichtchristliche, die das untersucht haben. Die haben zum Beispiel so interessante Sachen festgestellt, dass bei einem Gedanken der Furcht unser Körper mehr als 30 Botenstoffe, also chemische Chemikalien, ausschüttet und über 14 Hormone aktiviert. Das ist alles notwendig. Und eins dieser Hormone, was in sehr großem Maße bei Furcht ausgeschüttet wird, ist Adrenalin. Das hilft uns, schnell Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch gut so. Aber wenn diese Stoffe länger ausgeschüttet werden, über einen längeren Zeitraum ausgeschüttet werden in unserem Körper, ist das sehr, sehr schädlich. Und das hat Folgen wie Herzinfarkt und alle möglichen schlimmen Sachen. So, das sind mittlerweile nicht nur die Bibel, die das sagt, sondern auch Ärzte und Neurologen und andere Wissenschaftler. Da gibt es, die Bücher sind leider alle im Englischen erschienen, aber wen das interessiert, dem kann ich die Titel geben. Aber was ist Furcht? Was sagt die Bibel? Was ist Furcht? Das sind alles nur Auswirkungen von Furcht. Wie unser Körper darauf reagiert oder wie wir Furcht bemerken. Ja. Und dazu nehmen wir ein paar Verse, die ihr wahrscheinlich schon kennt, die wir aber wortwörtlich nehmen werden. 2. Timotheus 1, Vers 7. Da sagt Paulus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und hier, ich habe diesen Vers bis vor 4 Jahren wahrscheinlich hunderte Mal gelesen und nicht gemerkt, dass Gott uns hier eine Definition gibt oder eine Erklärung gibt, was Furcht wirklich ist. Paulus sagt hier, dass Furcht ein Geist ist. Das mag uns nicht passen, aber es gibt noch mehr Stellen in der Bibel, die das sagen. Ich werde euch ein paar noch zeigen. Ja. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir das annehmen oder ob wir das nicht annehmen. Das ist das Wort Gottes. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht oder Besonnenheit. Und bei mir steht in den Anmerkungen der Schlachter, wörtliche Übersetzung für das Wort Zucht oder Besonnenheit ist ein gesunder Menschenverstand. Sophronismus ist das griechische Wort dafür. Ein gesunder Menschenverstand. Das ist im Grunde nichts anderes als das Wort Besonnenheit. Besonnenheit ist ein ziemlich altes deutsches Wort, was davon kommt, bei Sinnen sein, bei Verstand sein. Wenn wir unter Angst sind, unter dem Einfluss der Angst stehen, treffen wir meistens keine nüchternen Entscheidungen. Und die Wissenschaftler, die das untersucht haben, die haben Aufnahmen von den neuronalen Netzen im Gehirn gemacht. Und Menschen, die ständig unter Furcht leben, man kann es in ihrem Gehirn tatsächlich erkennen. Man kann es nicht nur an ihrem biochemischen Kreislauf erkennen, an all den Stoffen, die sie in ihrem Kreislauf haben, in ungesundem Maße, sondern man kann es auch tatsächlich an den neuronalen Netzen im Gehirn erkennen, dass die blockiert sind. Ja. Das steht schon seit Jahren in der Bibel, aber erst seit 20, 30 Jahren wird das entdeckt, wurde das so entdeckt und bestätigt. Gott hat uns, wir haben entweder Furcht oder wir haben einen gesunden Menschenverstand. Und wenn wir voller Furcht sind, dann werden wir nicht in der Lage sein, normal zu denken. Ich werde nachher, wenn die Zeit das zulässt, ein eigenes Beispiel, ganz praktisches Beispiel erzählen aus meinem Leben. Hier steht, wir haben entweder Furcht oder Kraft und entweder Furcht oder Liebe. Ja. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern stattdessen Kraft, Liebe und Besonnenheit oder einen gesunden Verstand. Und hier steht, dass Furcht ein Geist ist. In Römer 8, Vers 15 steht das auch. Da steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Hier steht wieder, dass diese Furcht ihren Ursprung in einem Geist hat. Und hier wird Furcht mit Knechtschaft oder Sklaverei verbunden. Sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und in Hebräer 2, Vers 15, da steht, dass der Teufel selber die Menschen durch Todesfurcht manipuliert oder lenkt. Ja? Und dass Christus deswegen gekommen ist, um uns davon zu befreien, dass wir nicht mehr vom Teufel beeinflusst sind. Paulus sagt zu Timotheus, dass alle, die in ihren Begierden leben, lebendig gefangen sind für den Willen des Teufels. Und bezieht das da auf Christen sogar. Ja? Jedes Mal, wenn wir im Fleisch leben, hat der Teufel eine Möglichkeit, uns zu beeinflussen. Das heißt nicht, dass wir besessen sind oder sowas, das meine ich hier nicht. Ja? Aber da zieht jemand und wir tanzen nach der Pfeife von dem Teufel, wie wir das nicht wollen. Und Furcht ist eines der Hauptmittel, mit denen der Teufel uns manipuliert, das zu tun, was er gerne hätte. Paulus sagt, wir haben nicht einen Geist der Furcht bekommen, ja, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit. In 1. Johannes 4, Vers 8, da steht, Gott ist Liebe. Und in 1. Johannes 4, Vers 18, kann ich mal aufschlagen, da steht ein weiterer, sehr radikaler Vers, der sehr unangenehm ist. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe. Gott ist Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe. So ist es. Gott macht das so ziemlich klar, woher die Furcht kommt, nämlich aus der Hölle, von unten. Ja, und nicht von Gott. Und Gott hat damit nichts zu tun. Gott ist die vollkommene Liebe. Und die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. So, entweder ist da Liebe, vollkommene Liebe, oder da ist Furcht. Das beides zusammen passt nicht. Das verträgt sich nicht. Eins von beiden muss gehen. Ja. Und das hat sehr viele radikale Anwendungen, dieser Vers. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Und dann steht hier, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Und dieses Wort wird auch mit Qual übersetzt. Die Furcht quält uns. Die lässt uns nicht in Ruhe. Wenn wir vor etwas Angst haben, dann sitzt da ein hartnäckiger Gedanke meistens in unserem Kopf, der uns quält und ständig daran erinnert, was alles Schlimmes passieren könnte. Ja. So, das ist die Qual, die in der Furcht liegt. Es gibt noch andere Verse, die auch das sagen, aber das soll reichen, nur als Einleitung. Ja. Die Bibel sagt, dass Furcht ein Geist ist. Und wir merken, dass dieser Geist uns belästigt, sobald wir Gedanken der Furcht bekommen. Wenn wir die Furcht bereits schon fühlen, dann waren vorher wahrscheinlich schon immer ein Gedanke da. Denn die Gefühle und die Gedanken lassen sich von der Bibel, die Bibel trennt das nicht wirklich. Das geht Hand in Hand. Und unsere Gedanken werden immer Gefühle auslösen in uns. Das ist auch wiederum rein physiologisch, biologisch zu erklären. Ja, weil die Gedanken, die wir denken, die bewirken, dass unser Körper verschiedene Stoffe ausschüttet, die wiederum verschiedene körperliche Gefühle und Reaktionen in uns hervorrufen. Wenn wir jetzt wissen, dass Furcht ein Geist ist, und wenn wir das Glaube, dann sieht der Kampf gegen die Furcht ganz anders aus. Ja. Die Hauptbedingung ist, wenn wir gegen Furcht kämpfen, das werde ich in jeder Predigt über Furcht, werde ich das mindestens 5-mal sagen, dass wir absolut jede Übereinstimmung mit der Furcht brechen. Dass wir die anfangen, das wirklich zu hassen und sagen, ich will damit nicht mehr leben, ich möchte das nicht in meinem Leben haben. In Amos 3,3, da verrät Gott uns ein sehr entscheidendes Prinzip. Da heißt es, gehen auf zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind. Das ist sehr, sehr simpel. Ja. So, ich kann nicht mit jemandem in die gleiche Richtung gehen, es sei denn, ich stimme mit ihm überein in dem Weg, den ich gehe. Wenn ich sage, ich will nach links und er will nach rechts, dann werden wir nicht zusammengehen. Das ist sehr einfach. Und genauso verhält es sich mit diesen Sachen. Ich muss mich entscheiden, mit wem stimme ich überein? Mit dem Wort Gottes, was sehr oft meiner wahrgenommenen Realität widerspricht, oder mit dem, was ich sehe, was ich fühle, was ich denke und was ich so wahrnehme. Ja. Und da kommt auch der Glaube ins Spiel. Weil wenn das Wort Gottes, wenn das, was wir in diesem Buch lesen, wenn das immer alles so sofort offensichtlich so wäre in unserem Leben, dann bräuchten wir ja nicht glauben. Aber sehr oft ist es so, dass unsere Lebensumstände und unsere Gedanken und unsere Gefühle alles andere als mit diesem übereinstimmen. Und da kommt der Glaube ins Spiel. Ja, wem vertraue ich? Mit wem stimme ich überein? Stimme ich mit dem Wort Gottes überein oder stimme ich mit all dem Zeug überein, was mir so durch den Kopf geistert? Stimme ich mit all dem ein, was ich so ungefiltert wahrnehme? Oder stelle ich mir die Frage, wer sagt das? Ja, das ist eine interessante Erfahrung. Wenn ihr euch bei all den Gedanken und bei all den Prinzipien, die uns so, nach denen wir unser Leben ausrichten und nach denen wir handeln, wenn wir uns die Frage stellen, wer sagt das? Sagt das Gott? Oder sagt das, wir haben das immer schon so gemacht? Wir sind eine sehr berühmte Person, wir haben das immer schon so gemacht. Oder sagt das die allgemeine Menschenweisheit? Oder sagt das, das machen ja alle so? Ja? Das ist interessant. Man wird sich wundern, wie viel man dann aussortieren kann. Gehen zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind. In der Bibel wird mehr als 344 Mal gewarnt, dass wir uns nicht fürchten sollen, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, dass wir nicht verzagen sollen. Und noch öfter wird gesagt, sehr oft wird dann gleich in diesem Zusammenhang gesagt, dass wir stark sein sollen. David hat das auch, haben wir auch heute gelesen in dem Psalm. Ja. Stattdessen, dass wir uns fürchten sollen, sollen wir stark sein in dem Herrn, niemals in uns selber, in dem Herrn. Das Wort Gottes ist hier sehr deutlich. Ja. Sobald ich mich mit Furcht eins mache, sobald ich irgendwo übereinstimme und das akzeptiere und sage, okay, ich gehe mit Furcht meinen Lebensweg, solange ist ein Freiwerden davon nicht möglich. Sobald ich aber sage, okay, es reicht, ich will das nicht mehr als ein Teil meines Lebens akzeptieren, dann wird die Befreiung möglich. Das ist der allererste Schritt. Ich muss die Übereinstimmung mit Furcht brechen. Und die Sache ist dann sehr einfach, wenn dieser Schritt einmal vollzogen ist, es gibt einen einfachen Fall und einen schwierigen Fall. Das ist zumindest, was ich so beobachtet habe. Der einfache Fall ist, ich weiß genau, wann und wo die Furcht reingekommen ist oder ich mit der Furcht übereingestimmt habe. Ich kann mich genau erinnern, zu dem und dem Moment habe ich zu der Furcht Ja gesagt oder den Gedanken der Furcht angenommen und mich damit eins gemacht. Und wenn ich das weiß, ist es sehr leicht. Dann ist der Kampf im Grunde schon gewonnen. Man widerruft die Furcht. Man widerruft die Übereinstimmung mit der Furcht. Man sagt, Gott, es tut mir leid. Ja, wir müssen Buße tun. Das ist so. Weil wir haben uns versündigt. Wir haben uns mit etwas eins gemacht, was absolut der Natur und dem Wesen Gottes widerspricht. Und wovor Gott in seinem Wort sagt, dass wir es nicht machen sollen. So, wir tun Buße. Wir brechen alle Übereinstimmung. Und dann sprechen wir im Namen Jesu direkt zu der Furcht und sagen, sie soll gehen. Und in den meisten Fällen, 99% aller Fällen, ist das ein Gebet, was eine Minute dauert, was absolut nüchtern ist und die Sache ist gegessen. Ich weiß ein Beispiel, ich möchte das praktisch erzählen, ich möchte ein paar praktische Beispiele erzählen. Einmal, das war glaube ich so vor 4,5 Jahren, jedes Mal, wenn ich ins Auto einstieg oder wenn ich irgendwo hinfahren musste alleine, fing meine Frau an, mich zu nerven. Und ich habe mir am Anfang nichts dabei gedacht. Ich dachte so, fahr bitte vorsichtig und schnall dich auch an. Ja, ich vergesse das manchmal, aber warum sagt sie mir das jedes Mal? Mich gewundert. Und dann mit der Zeit wurde das schlimmer. Und dann sagt sie so, ja, wenn du angekommen bist, ruf mich doch bitte an. Ich so, das ist komisch. Ich habe mir aber keine Gedanken, mir war das egal. Dachte ich so, naja, hat sie, ist ein bisschen übervorsichtig, so sind die Frauen ja. Haben nichts dabei weiter gedacht. Und das wurde so nach einem halben Jahr, war das bei fast jeder Fahrt, wo ich hinfuhr, hat sie sich irgendwelche Sorgen gemacht. Ich habe meine Pflichten als Ehemann nicht wahrgenommen und war kein Schutz und war nicht auf der Hut und war nicht wachsam und habe das einfach ignoriert, bis meine Frau mir irgendwann erzählt, dass sie ständig Angst hat, dass mir irgendetwas passiert, dass ich sterbe. Vor allem, wenn ich im Auto, immer dann, wenn ich ins Auto einsteige. Ne? Und als sie damit ausgepackt hat, dann war mir auf einmal klar, so, ups, das ist ja nicht nur einfach, schnall dich an oder so, das ist, und sie sagt, dass sie das richtig geplagt hat. Und dann sind wir zu Gott gegangen. Und die erste Frage, die Gott meiner Frau gestellt hat, war, seit wann ist das so? Die erste Frage, die uns einfiel, war, seit wann ist das so? Und dann sagte sie so, seit halbem Jahr. Und dann, was ist irgendwas passiert vom halben Jahr? Und meine Frau überlegt und plötzlich kommt es ihr in Erinnerung, und das ist der Heilige Geist, ja? Sie hat nicht da in ihrer Vergangenheit rumgewühlt und gekramt und ihren Verstand angeschränkt. In dem Moment, wo wir im Gebet vor Gott waren, kommt es in ihren Verstand. Vor einem halben Jahr ist ein guter Freund von uns mit dem Auto, seine ganze Familie mit dem Auto tödlich verunglückt. Und in dem Moment war ständig der Gedanke in ihr, das kann mit deinem Mann auch passieren. Das kann mit deinem Mann auch passieren. Und der hat sie nicht losgelassen, der Gedanke. Der wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und was haben wir gemacht? Meine Frau hat dafür Buße getan. Ja. Sie hat nicht geglaubt, dass Gott uns bewahrt. Gott bewahrt uns. Gott hat uns bis jetzt bewahrt. Es ist nichts passiert. Wir haben keinen Unfall gemacht. Ja. Aber sie hat ständig Angst gehabt, dass uns was passieren könnte. Sie hat der Angst Raum gegeben. Sie hat vor Gott Buße getan. Sie hat Gott um Vergebung gebeten, dass sie diesen Gedanken angenommen und geglaubt hat. Und immer wenn wir sowas glauben, dann glauben wir in Wirklichkeit, dass der Teufel stärker ist als Gott. Dass die Macht des Teufels, uns zu schaden, größer ist als die Macht Gottes, uns zu bewahren. Und das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Ja? Der Teufel ist niemals stärker als Gott. Aber jedes Mal, wenn wir diese Gedanken glauben oder wenn wir so in der Angst gefangen sind, dann glauben wir Gott nicht. Wir glauben Gott nicht, dass er uns bewahren wird. Und wir glauben nicht, wir können dann nicht wie David in Psalm 27, Vers 1 sagen, der Herr ist mein Heil, wen sollte ich fürchten? Das können wir ja nicht. Dafür Furcht und Unglaube habe ich ja letztes Mal gesagt, das geht nicht zusammen. Aber in dem Moment, meine Frau hat dafür Buße getan und wir haben befohlen, dem Geist der Furcht zu gehen, meine Frau in Ruhe zu lassen. Und seitdem, das ist jetzt 4 Jahre her, hat sie nicht einmal wieder sich darum gekümmert, ob ich angeschnallt bin oder nicht. Natürlich ist das nicht gut, wenn man nicht angeschnallt ist. Ich schnall mich eigentlich immer an, aber sie hat nie wieder diese Gedanken gehabt. Nie wieder, nicht einmal. Ja? So, und das ist die leichte Variante. Ja? Wenn man genau weiß, zu dem und dem Zeitpunkt habe ich das gemacht. Und man kann auch Gott bitten, Gott, erinnere mich bitte daran, falls irgendwo was ist. Sehr oft ist das, wenn es Furcht in einem ganz speziellen, abgegrenzten Gebiet ist. Zum Beispiel, meine Frau hatte keine Furcht, wenn es darum ging, wenn es um andere Bereiche ging. Aber in diesem Bereich hatte sie Furcht. Immer nur, wenn ich ins Auto ging. In diesem Bereich war das nur. Und wenn es in solchen Fällen bei uns ist, dann brechen wir die Übereinstimmung. Wir fragen Gott, wenn wir es selber nicht wissen, wo ist die Tür, wann und wo haben wir die Tür aufgemacht und den reingelassen. Wir machen die Tür zu und die Sache ist gegessen. Ja. Es gibt aber, und das ist bei den meisten von uns der Fall, einen viel schwierigeren Fall. Wenn wir von klein auf mit der Furcht aufgewachsen sind oder wenn wir schon so lange in der Furcht gelebt haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Furcht wirklich ein Teil unserer Seele geworden ist. Dass sie mit unserer Seele, mit unseren Gefühlen, mit unserem Willen, mit unserem Verstand, dass die fest da eingewurzelt und verwachsen ist. Und in so einem Fall wird das nicht mit einem einfachen Gebet funktionieren. Ja. Weil in so einem Fall haben wir dann einen Lebensstil entwickelt und Gewohnheiten entwickelt, oder ja, die ständig die Furcht reinlassen. Und da wird es nicht mit einem Gebet funktionieren. Da wird es wirklich nur funktionieren, wenn wir unser Leben ändern. Unsere Lebensgewohnheit, unseren Lebensstil. Wenn da eine Änderung kommt. Paulus erklärt das in Römer 7 und Jakobus erklärt das in Jakobus 1, Vers 13 und 15. Wenn wir uns mit der Sünde, Paulus schreibt zum Beispiel in Römer 7 so Sachen wie: Wenn ich aber sündige, so bin nicht ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Das bedeutet nicht, dass Paulus die Ausrede irgendwo auf den Schuld auf den Teufel schiebt, sondern das bedeutet, dass Paulus sich weigert, diese Übereinstimmung mit der Sünde einzugehen. Paulus sagt, ja, ich falle manchmal oder ich sündige manchmal, aber das bin nicht ich. Paulus macht eine klare Trennung. Er weigert sich, die Sünde als seine Sünde anzusehen. Wenn wir aber ständig von meiner Furcht, von meiner Angst sprechen oder von meinen Sorgen, von meinen Problemen, dann ist das der beste Beweis, dass wir das zu einem Teil von uns gemacht haben. Jesus sagt, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Matthäus 12, 34, Lukas 6, sagt Jesus mehrere Male, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und wenn wir so reden, ja, meine Sorgen, meine Furcht, dann beweisen wir damit, dass wir die Furcht richtig doll umarmt haben und dass sie zu einem Teil unserer Persönlichkeit geworden ist. Ja. Die Furcht ist ein Geist, sagt die Bibel. Und ein Geist kann uns Gedanken eingeben. Ja? Es gibt genau drei Quellen, aus denen wir Gedanken kriegen. Einmal uns selber. Wir können selber denken. Der Heilige Geist kann uns Gedanken eingeben. Und der Teufel und seine Geister können uns Gedanken eingeben. Das Pult kann mir keine Gedanken eingeben, weil es keine Person ist. Ja? Nur Personen können andere Personen sozusagen Gedanken eingeben. Und wenn wir das wissen, dass es nur drei mögliche Quellen gibt, dann können wir anfangen, unsere Gedanken nach diesen drei Quellen zu sortieren. Ja. Bei den meisten, habt ihr euch schon mal gewundert, warum denke ich das eigentlich so? Gerade oft bei Neubekehrten, sind neu bekehrt, wollen Jesus nachfolgen und wollen viele Sachen, die sie früher getan haben, nicht mehr tun. Und auf einmal kommt ihnen ein Gedanke, mach doch das. Und dann wundert man sich so, ich will das doch gar nicht mehr machen. Warum denke ich das denn so? Ja? Und da ist es schon passiert. Warum denke ich das so? Nein, du denkst das nicht. Aber der Teufel hat dich reingelegt. Er hat dich, Jakobus schreibt, durch deine eigene Begierde gelockt und du hast die Begierde empfangen. Und wenn die Begierde empfangen wurde, gebiert sie die Sünde. Zum Empfängnis gehören immer zwei. Dein Fleisch, das ist der eine Partner und der Teufel ist der andere. Ja? Zu einem Empfängnis gehören immer zwei. Und wenn du in deinem Fleisch das empfängst und das zu deinem Teil machst, dann wirst du empfangen, dann wirst du ein Kind kriegen und das Kind wird die Sünde sein. Das ist, was Jakobus in 1, 13 bis 15 schreibt. Deswegen ist das so wichtig, dass wir uns niemals damit eins machen. Ja? Natürlich verschließen wir nicht die Augen vor der Realität und sagen, ich habe das alles nicht. Ich bin in Christus, ich bin frei von allem. So. Und sind doch voller Furcht. Das ist natürlich auch, ja, Paulus macht sowas nicht. Paulus sagt, ja, ich tue Sachen, die ich nicht tun möchte. Ja, ich bin nicht blind, ich verschließe meine Augen nicht für die Realität. Ich tue nicht so, als ob alles super ist. Aber ich weigere mich, das als etwas Normales anzuerkennen, was zu mir gehört. Das gehört nicht zu mir. Und in Römer 6 und 7 personifiziert Paulus die Sünde. Das ist ein netter Stolperstein für alle Theologen, die nicht an... Na, egal. Okay. Ich möchte kurz dazu erzählen, wie ich das selber erlebt habe. Ich hatte schon eigentlich seit klein auf, eigentlich nicht seit klein auf, seit der, sechsten, siebten Klasse so, kam in mir so Ängste auf, gerade bezüglich Lernen, Schule und so, dass ich das nicht hinkriege. Das war meine Schuld. Ja? Wir müssen uns hüten, dass wir die Schuld immer auf andere Leute schieben. Wenn wir die Schuld auf andere Leute schieben, dann werden wir nie frei werden. Weil jeder ist für sich selber verantwortlich. Jeder ist für sich verantwortlich, was er in sein Leben reinlässt und was er nicht reinlässt. Und natürlich spielen andere Leute eine Rolle, je nachdem, wie sie mit uns umgehen. Aber wir können die Verantwortung nicht von uns wälzen, niemals. So, und habe damals in der Schule eigentlich nur Blödsinn gemacht und nie gelernt. Und das hatte zur Folge, dass ich ziemlich schlecht war in der Schule. Und dass es Fünfen gehagelt hat. Und das hatte auch zur Folge, dass die Lehrer, bis auf einer, glaube ich, mir alle ständig gesagt haben, dass ich nichts kann und dass es aus mir nichts wird und so weiter. Man kennt ja all diese Lehrersprüche. Ne? Und in mir kam dadurch, und ich habe das alles angenommen, ja? Gott würde sowas nie über mich sagen, aber ich habe das alles geglaubt. Und Schule und besonders Lernen war für mich wirklich so die Hölle. Ich wollte viel lieber Computer spielen oder Fußball spielen oder irgendwie sowas machen. Glücklicherweise durch die Gnade Gottes habe ich in der 9. Klasse eingesehen, dass wenn ich so weitermache, dass das irgendwann ganz übel enden wird. Und ich habe dann die Schule gewechselt und die Klasse wiederholt und angefangen zu lernen und ein ziemlich gutes Abi gemacht. So. Trotzdem saß diese Furcht immer in mir. Obwohl ich jetzt eigentlich die Realität sagte, jetzt guck mal, eigentlich kannst du das ja alles, wenn du dich anstrengst. Ne? Trotzdem war in mir immer noch die Furcht. Ja, ach, ich habe nur Glück gehabt, dass ich jetzt hier durchgekommen bin. Wahrscheinlich war das hier alles viel leichter oder so. Ständig hatte ich solche Gedanken. Da war in mir die Furcht, die saß ziemlich tief in mir, bezüglich in diesem Bereich. Ja? Und dann bin ich irgendwann auf die Uni gekommen und die Uni war ein bisschen schwerer als Schule. Gerade beim Mathestudium. Und dann ich war auch nicht so fleißig und so nach einem Semester habe ich gemerkt, du verstehst nicht ein bisschen, was hier passiert. Und dann kamen sofort all diese Gedanken, ja, eigentlich war dir das ja von vornherein klar, dass du das nicht kannst. Eigentlich wusstest du das ja schon immer. Und all diese Gedanken, die kamen dann so und ich habe immer mehr und mehr Angst gehabt, irgendwelche Prüfungen da zu machen und überhaupt zu studieren und habe das alles so weggeschoben von mir und hatte keine Lust darauf. Gott war sehr gnädig mit mir damals. Interessanterweise bin ich nicht durch eine einzige Prüfung durchgeflogen. Und Gott hat mir, ich hatte damals, als ich mein Studium anfing, nach ein paar Semestern, das war dann auch so der Zeitpunkt, wo ich wirklich wiedergeboren wurde und anfing mit Jesus zu leben. Und ich sagte dann zu Gott, Gott, guck mal, ich habe dich nie gefragt, ob ich studieren soll und ob ich das hier machen soll. Und mein Schwager, der ist gerade in der Bibelschule, Viktor Wiebe, kennt ihr, der predigt auch manchmal, der ist in der Bibelschule und der darf den ganzen Tag die Bibel lesen. Und ich würde eigentlich auch viel lieber die Bibel lesen als Mathebücher lesen. Weil Mathebücher verstehe ich sowieso nicht, sondern ich kann das sowieso nicht. Und ich kann mich heute noch gut erinnern, wie ich das zu Gott gesagt habe. Und Gott sagte mir damals sehr deutlich, du hörst auf zu meckern, ich bringe dich hier durch. Und ich dachte so, nein, wirst du nicht schaffen, Gott. Aber lass mir gut, ich probiere das mal. Und ich habe zu Gott gesagt, wenn ich durch eine Prüfung durchfalle, dann breche ich das hier ab. Und gehe auf die Bibelschule, mache irgendwas anderes. Und naja, es ist nicht so gekommen, ich bin nicht durchgefallen. Ja. Aber diese Furcht in mir wurde immer schlimmer. Ich habe dann die Prüfung geschafft. Irgendwann hatte ich alle Prüfungen geschafft. Aber ich dachte, naja, du hast immer nur Glück gehabt. Und bei manchen hatte ich auch Glück gehabt. Gott hat das irgendwie geführt. Den Stoff wirklich verstanden hatte ich nicht. Und am Ende meines Studiums war es sogar so schlimm, dass ich so einfache Achtklässleraufgaben nicht mehr machen konnte. Ich habe mir ein Mathebuch genommen und so eine einfache Aufgabe und ich war so blockiert, dass ich die einfache Aufgabe nicht mehr rechnen konnte. Und ich dachte so, das ist total bescheuert. Ja, so. Und das ist wirklich die Wahrheit, dass wenn wir voller Furcht sind, dass unser Verstand nicht mehr funktioniert. Da, in dem Moment, habe ich, als ich das realisiert habe, dass das so ist, habe ich gemerkt, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Du hast in Abitur Mathe im LK im Leistungskurs gehabt und du hast das alles ohne Probleme geschafft. Wieso kann ich jetzt Sachen, die viel einfacher sind, wieso kriege ich die jetzt auf einmal nicht hin? Ich habe sie wirklich nicht hingekriegt. Ich habe es nicht geschafft, diese Aufgaben zu rechnen. Und da habe ich gemerkt, irgendwas ist wirklich faul bei mir. Irgendwas ist wirklich faul. Ich kannte den Vers zwar, aber ich habe ihn nicht verstanden, dass Furcht bewirkt, dass unser Verstand blockiert wird. Ich habe es nicht verstanden. Und aus diesem Grunde, weil ich habe sozusagen mein ganzes Studium mit voll unter Furcht absolviert. Gott hat ein Wunder nach dem anderen getan, um mich da durchzubringen. Der hat mich da durchgebracht. Ja. Und als Resultat war, ich hatte eigentlich nicht so richtig Lust, mein Referendariat anzufangen. Ich dachte, irgendwann werden die Leute doch merken, dass ich nichts von dem ganzen Zeug verstehe. Und irgendwann wird Gott aufhören, irgendwelche komischen Sachen zu machen. So. Und ich hatte eigentlich nicht so besonders Lust. Und das war vor 3,5, 4 Jahren ungefähr, dass Gott, da fing Gott an, mir das zu zeigen. Gott fing an, mir zu zeigen, ich bin voller Angst. Alles, was ich mache, oder fast alle diese Gedanken sind Furcht, die zu mir spricht und mich blockiert. Mir wurde klar, dass Furcht wirklich übel ist und ein Geist ist. Und dann fing Gott an, mir eine Sache beizubringen. Und die hat mich tatsächlich freigemacht. Ja. Und das war aber leider kein schnelles Rezept oder so. Gott hat mir damals einen Vers gezeigt, 2. Korinther 10, Vers 5. Da schreibt Paulus, unsere Waffen in Vers 3 bis 5, diesen ganzen Abschnitt, wir können das mal lesen. Nee, wir lesen es nicht, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Da schreibt Paulus, wir nehmen jeden Gedanken gefangen gegen den Gehorsam Christi. Er schreibt ja den Kampf, den wirklichen Kampf, in dem wir stehen. Und der wirkliche Kampf, der ist nicht mit Menschen oder so. Menschen sind nicht unsere Feinde. Jesus sagt, ihr habt einen Feind, das ist der Teufel. Die Menschen sind nicht unsere Feinde. Wir lieben die Menschen. Wir lieben sogar die Menschen, die unsere Feinde sind. Ja? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Und wo findet dieser Kampf gegen die Mächte und Gewalten statt? Hier oben. Wir nehmen, ja, das schreibt Paulus da, gegen alles Hohe, gegen Vernunftschlüsse, gegen alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, das passiert alles hier in unserem Kopf. Und zum Schluss im Vers 5 schreibt er, wir nehmen jeden Gedanken gefangen, der nicht mit Christus übereinstimmt, dem Wort Gottes. Und Gott fing an mir, als ich dann in mein Referendariat ging, als ich meinen ersten Unterrichtsbesuch hatte, ich war so nervös. Und ich wusste, nervös sein ist, David war nicht nervös, als er Goliath entgegenlief. Ich war nervös. Und ich habe Gott gesucht und alles, was Gott mir gesagt hat, selber mir, und ich habe andere Leute gefragt, die Gott besser kannten als ich. Ich hatte gehofft, irgendwie einen besseren Tipp zu kriegen. Aber alles, was die mir gesagt haben, war, nimm alle deine Gedanken gefangen und schau auf Jesus. Ich dachte, na super, ganz toll, schau auf Jesus. Ja. Wir werden später, ich kann euch zeigen, Psalm 16, Vers 8, da sagt David, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Das war sein Geheimnis. Aber ich fing das an zu machen. Ich bin in den Unterrichtsbesuch reingegangen. In den ersten Unterrichtsbesuchen war ich absolut nervös. Aber ich fing an, das wirklich umzusetzen. Ich fing an, damals meine Gedanken bewusst, mein Gedankenleben zu disziplinieren. Ich habe damals gemerkt, dass eigentlich wird das keinem Kind, eine der wichtigsten Sachen, die wir unseren Kindern beibringen müssen, aber keinem wird das beigebracht. Wir sind in unserem Verstand, wir haben einen Willen von Gott bekommen, aber in unserem Verstand sind wir absolut passiv. Wir lassen es zu, dass der Feind uns unser Gehirn mit dreckigen, schmutzigen, perversen Gedanken, die dem Wort Gottes widersprechen, voll macht und wir wehren uns nicht dagegen. Paulus sagt, ihr könnt euch dagegen wehren, ihr könnt die gefangen nehmen. In Philipper 4, Vers 8 steht, an alles, was gut, was ehrbar, was gerecht, was eine Tugend ist, daran denkt. So, da, an vielen anderen Stellen wird das auch noch uns befohlen, an bestimmte Sachen zu denken und es wird uns gesagt, an bestimmte Sachen nicht zu denken. So, wir können das, aber wir sind das nicht. Das scheint uns entweder unmöglich oder weil wir das nie gewohnt sind. Ja? Und als ich damit anfing, war das so, dass ich von 10.000 Gedanken habe ich vielleicht 3 gefangen genommen. Das ist ziemlich wenig. So. Wenn ich am Tag 10.000 Gedanken hatte, nehmen wir mal an, 9.000 davon waren vom Teufel. Ich habe 3 davon bemerkt und gesagt, okay, bei 3 Gedanken war ich so wach in meinem Bewusstsein, dass ich gesagt habe, okay, diesen Gedanken habe ich sofort gemerkt, der ist nicht von Gott, den denke ich nicht weiter. Ja? Ich entscheide mich, diesen Gedanken nicht weiter zu denken. Und das ist ziemlich wenig. Und als ich das so gemerkt habe, Dann dachte ich so, Gott, ich schaffe das nie im Leben. Und Gott sagte mir dann, du kannst entweder entmutigt sein, dass du nur 3 Gedanken entlarvt hast, oder du kannst dankbar sein, dass ich dir Gnade für 3 Gedanken gegeben habe und glauben, dass ich dir morgen Gnade für 4 gebe. So, ja. Wenn wir unser ganzes Leben lang faul waren, nicht diszipliniert waren in unserem Verstand, dann können wir nicht von heute auf morgen sofort umschalten. Wir sind das nicht gewöhnt. Paulus schreibt davon, und Hebräerbrief auch, von geübten Sinnen zur Unterscheidung, was gut und was böse ist, was der wohlgefällige Sinn Gottes ist. Ja, wir haben keine geübten Sinne, wenn wir das nicht praktiziert haben. Wir haben keine geübten Sinne. So, und ich hatte keine geübten Sinne. Und ich habe mich entschieden, okay Gott, ich werde dir danken für die paar Male, die ich das schaffe. Und ich kann jetzt 3 Jahre später sagen, dass das leicht geworden ist, dass es kein anstrengender Kampf mehr für mich ist, dass es leicht geworden ist. Ja. Damals war es sehr schwer. Und meine letzte Prüfung im Referendariat war die einfachste für mich. Das ist die Wahrheit. Da war ich am wenigsten nervös. Ich kann mich noch gut erinnern. Die Prüfung fing an. Ich habe mir vorgestellt, so Jesus, ich glaube jetzt, dass du mit mir bist. Ich glaube, wir gehen jetzt zusammen da rein. Und ich habe mehr an Jesus gedacht, dass er bei mir ist und mir das vorgestellt, wie er hier mit mir im Raum ist. Und das hat funktioniert. Ja? Das hat nicht von heute auf morgen funktioniert. Aber nach 2 Jahren Übung war es viel einfacher. Und jetzt, nach 3 Jahren, ist es viel einfacher geworden. Ja? Und ich habe diese Furcht nicht mehr. Ich habe absolut null Furcht in dem Bereich Mathematik. Ja, ich bin Mathelehrer fürs Gymnasium und ich finde alle Aufgaben leicht. Das ist die Wahrheit. Ja. Und wahrscheinlich funktioniert mein Verstand jetzt besser als im Studium, obwohl er jetzt nicht mehr so sehr gebraucht wird wie im Studium in der Schule. Weil man in der Schule immer dasselbe macht, ja, und einfache Sachen macht. Aber das ist wirklich so. Ja. Ich habe vor ein paar Wochen ist mir das nochmal klar geworden, so, dass ich absolut keine Angst mehr habe vor irgendwelchen Sachen, wo ich früher Angst hatte. Werde ich das schaffen oder werde ich nicht? Diese Gedanken, die kommen nicht mehr rein bei mir. Ja. Wir brechen die Übereinstimmung. Wir müssen anfangen, unser Gedankenleben zu disziplinieren. Ich habe das, in unserer Gemeinde habe ich das erlebt, dass Leute kamen und sie wollten Gebet haben wegen Furcht. Okay, wir haben gebetet, sie wussten auch, wo sie die Furcht reingelassen haben. Wir haben gebetet, die Furcht rausgeschmissen. Sie waren 3-4 Tage frei, nach 5 Tagen war es wieder alles wie vorher. Weil ihr Lebensstil, weil ihre Gewohnheiten, die waren so, dass sie sofort nach 5 Tagen haben sie die Furcht wieder reingelassen. Ja. Es ist viel wichtiger, dass man seinen Lebensstil dem Wort Gottes anpasst, als dass man jetzt als dieses Gebet. Ja. Das Gebet ist auch wichtig, aber noch viel wichtiger ist, dass mein Leben sich da ändert, dass ich meine Gedanken diszipliniere. Und die andere Sache ist, dass ich meine Vorstellungskraft diszipliniere. Gott hat uns mit der Fähigkeit geschaffen, dass wir uns Dinge vorstellen können. Ja. In Hebräer 11, da steht, wer Gott gefallen will, muss glauben, dass er da ist. So, wie will ich, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wie will ich glauben, dass Gott da ist? Ich sehe Gott nicht. Ja? Und dann steht ein sehr interessanter Vers in Hebräer 11, in dem weiteren Glauben, in diesem Glaubenskapitel, 11, Vers 27, über Mose. Da steht, durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Wir sehen wieder, Glaube, entweder Glaube oder Furcht. Durch Glauben verließ er Ägypten. Er hatte keine Angst. Und dann steht seine Methode da. Denn, jetzt kommt, warum er keine Angst hatte. Er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Genau das ist das Geheimnis von David. Ich habe, Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Darum wanke ich nicht. Er sagt das an mehreren Stellen. An anderer Stelle sagt er, darum sündige ich nicht. Ja, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. So, natürlich sieht er nicht mit seinen physischen Augen alle Zeit Jesus. Ja? Dann wäre er wahrscheinlich gar nicht in der Lage, seine alltäglichen Geschäfte als König zu erledigen. Aber in seiner Vorstellungskraft ist ihm absolut bewusst, dass Gott mit ihm ist. Jesus sagt, ich bin bei euch, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja. Aber das geschieht nicht automatisch. Wir sind uns nicht automatisch bewusst, dass Jesus alle Tage bei uns ist, bis ans Ende der Welt. David sagt, von allen Seiten umgibst du mich, Herr, Psalm 139. Von allen Seiten heißt, Gott ist hier, hinter mir, über mir, unter mir, neben mir, wenn wir das wörtlich nehmen. Ja. Paulus sagt in Apostelgeschichte 17, wo er auf dem Areopag predigt, denn in ihm leben, bewegen wir uns und haben unser ganzes Dasein. Und er ist uns nicht fern, sondern in jenem nahe, dass wir ihn suchen. Das predigt er zu den Athenern, dass Gott uns nicht fern ist, sondern dass Gott uns so nah ist, dass er im Grunde bei uns ist. Ja. Nur, wenn wir das nicht ganz bewusst uns da disziplinieren, das zu glauben und das auch uns daran zu halten, als ob wir ihn sehen, so wie Mose das tat, dann wird das nichts verändern, nichts bewirken in unserem Leben. Und das ist sehr entscheidend. Ja. Wenn wir in diesen Bereichen passiv sind, im Bereich der Gedanken und unserem Bereich der Vorstellungskraft, dann wird der Teufel daraus einen gewaltigen Vorteil ziehen. Er wird unsere Gedanken mit allem Handschlechtem füllen und er wird unsere Vorstellungskraft füllen mit allen Bildern, die wir da draußen so sehen und woanders sehen. Ja. Und unsere Vorstellungskraft wird dann mit schmutzigen Bildern gefüllt sein, anstatt mit den Bildern und Symbolen und den Sachen, die wir hier im Wort Gottes finden. Eine letzte Sache, mit der schließe ich ab. Lieben. Wir müssen uns entscheiden zu lieben, denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht endgültig aus. Wir haben 1. Johannes 4, Vers 18 gelesen. Ich lese noch als letzten Vers 1. Johannes 4, Vers 16. Da steht, denn wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Sagt Paulus, wir haben Liebe erkannt und geglaubt. Zwei Sachen. Ich muss glauben, dass Gott mich liebt. Es steht in seinem Wort und ich muss das glauben. Aber manche Dinge muss man nicht nur glauben, manche Dinge muss man auch erleben. Wenn ihr das nicht glaubt, dann versucht mal, einem Menschen zu erklären, wie eine Banane schmeckt, der noch nie eine Banane gegessen hat. Das ist unmöglich. Jemand, der noch nie eine Banane gegessen hat, man kann ihm nicht erklären, wie eine Banane schmeckt. Man kann sagen, es schmeckt nicht wie ein Apfel, schmeckt nicht wie eine Pflaume, aber das hilft ihm nicht. Er weiß immer noch nicht, wie sie... Erst abdem er einmal von der Banane abgebissen hat, weiß er, wie sie schmeckt. David sagt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Es gibt Sachen in Gott, die muss man erleben. Wir können sie sonst nicht fassen. Wir haben sonst keinerlei Vorstellungskraft und wir haben auch keinerlei Sachen, mit denen wir sie vergleichen können. Es gibt Sachen, die wir erleben müssen. Die bedingungslose Liebe Gottes ist so etwas, weil wir kennen das von den Menschen nicht. Es sind so sehr wenige Menschen, die die bedingungslose Liebe Gottes wirklich ausleben können, ja, die ihre Feinde lieben und so weiter. Und deswegen schreibt Johannes hier, wir müssen die Liebe nicht nur glauben, wir müssen sie auch erkennen oder in irgendeinem Maße wahrnehmen. Ja, wenn wir Gott suchen, wird das auch passieren. Ja. Und wenn wir diese Liebe haben, das wird der Furcht, die in uns ist, den Rest geben. Wenn wir diese Liebe haben und ausleben, man kann diese Liebe nur erfahren, wenn man sich dazu entscheidet, die auszuleben, dann wird das der Furcht den Rest geben. Wenn wir diese vier Sachen, wir brechen alle Übereinstimmung mit Furcht, das ist das Erste. Wir fangen an, unsere Gedanken und Vorstellungskraft zu disziplinieren und entsprechend dem Wort Gottes auszurichten. Und wir entscheiden uns zu lieben. Selbst die Leute, die wir nicht lieben wollen, eigentlich. Ja. Wenn wir diese vier Sachen machen, dann weiß ich aus eigener Erfahrung, dass die Furcht, selbst wenn sie wirklich tief in unserer Persönlichkeit verwurzelt ist, dann wird die Furcht nicht lange bei uns bleiben. Ja, es wird vielleicht ein, zwei Jahre dauern und wir werden das los. Wir werden ein anderes Leben dann führen. Okay. Ich bete zum Schluss. Vater im Himmel, du sagst zweimal in deinem Wort, dass du gekommen bist, um uns von Furcht zu befreien. Und du sagst sehr deutlich, dass Furcht, dass das nichts mit dir zu tun hat. Ich danke dir,
Gott, dass du uns befreien willst, dass du uns auch tatsächlich freimachen kannst. Ich danke dir, dass du mich in vielen Bereichen davon freigemacht hast. Und ich möchte dich bitten, dass du allen hier, die daran interessiert sind, zeigst, wo sie eine Übereinstimmung mit der Furcht eingegangen sind. Ich möchte dich bitten, dass du allen hier, die das wissen möchten, zeigst, wo sie passiv waren in ihren Gedanken, in ihrem Verstand, in ihren Vorstellungen, wo sie Passivität hatten, die der Teufel ausnutzen konnte. Danke, dass du uns einen Willen gegeben hast. Danke, dass du uns beistehst in diesem Kampf. Danke, dass wir vollkommen in deinem Willen sind, wenn wir uns auf diesen Kampf einlassen und dass wir absolut fest mit deiner Hilfe rechnen dürfen. Danke, dass wir Beispiele haben wie David, die vollkommen frei von aller Furcht waren. Danke, dass das möglich ist. Danke, dass du ein treuer Gott bist, der seinen Bund mit uns niemals vernachlässigen wird. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Danke, dass du bei uns bist, selbst wenn wir dich nicht sehen. Danke, dass du jetzt bei uns bist. Wir wollen uns an dich halten, als ob wir dich sehen. Danke, dass du da bist und uns ein Belohner sein möchtest. Amen.